Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode mit einem absoluten Marketing-Rockstar, Dr. Sebastian Decker.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcast bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute über Profit zu quatschen. Herzlich willkommen, Sebastian.
Sehr gerne. Freut mich, Patrick, dass ich da wieder dabei sein darf und freut mich, dass wir uns mal wieder hören.
Gleichfalls, mein Lieber, für die oder denjenigen, der vielleicht gerade noch gar nicht weiß, wer Dr. Sebastian Decker genau ist, stelle ich vielleicht mal kurz vor, damit wir wirklich sehen, mit was für einem Kapazunder wir heute hier diesen Podcast führen dürfen.
Vielleicht mache ich so die Vorstellung mal so aus der unternehmerischen Sicht. Ich glaube, das ist vielleicht für die meisten, glaube ich, das Spannendste. Bin Inhaber und Geschäftsführer und Mitgründer auch von der Evolve Digital GmbH. Das zusammen mit meinem Geschäftspartner Lukas gegründet. Wir sind im Grunde eine Performance-Marketing-Agentur, würde man fachlich sagen. Wir sehen uns halt eher als ganzheitlicher Wachstumspartner für E-Commerce-Unternehmen. Hauptthemen sind bei uns das Thema Google Ads und Shop- und Seitenoptimierung, betreuen aber auch mittlerweile immer mehr Kunden auch Omnichannel, also über dann auch noch über Meta, über Native, also Taboola und Outbrain und Co. Sind Team jetzt aus 19 Leuten Vollzeit. Und ich selber komme, also ursprünglich mein Background, ich bin eigentlich Naturwissenschaftler, habe in technischer Chemie mal promoviert, habe noch Wirtschaftswissenschaften nebenbei studiert. Deswegen vielleicht, ich bin mal gespannt, wie tief du mit mir in das Thema Profit und irgendwelche Themen reingehen willst. Deswegen, hat mich schon immer auch das Unternehmerische, aber auch einfach, mir macht Spaß, meine BWA oder solche Sachen anzuschauen, wo manche, glaube ich, vielleicht nicht immer jeder unbedingt gerne reinschaut, aber das auch von Kunden zu checken und Co. Und habe angefangen mit der Selbstständigkeit vor 7, 8 Jahren über den Daumen. Damals erst im Bereich Google Ads, dann jahrelang für Google auch viele Trainings gegeben, so an die 500 Stück über den Daumen. Und bin jetzt natürlich ein bisschen mehr in einer anderen Rolle, wo ich gar nicht mehr operativ so viel in vielen Themen drin bin, sondern halt eher das Ganze aus der leitenden oder geschäftsführenden Ebene natürlich betrachten darf.
Wow, mein Lieber, das ist echt eine große Freude, eine große Ehre, damit dir heute über das Thema Profit quatschen zu dürfen. Lass uns vielleicht mal eine gemeinsame Definition finden. Was bedeutet Profit für dich überhaupt? Ist es EBITDA oder ist es, was du dir an Privatvermögen aufbaust? Hol uns da vielleicht mal ab, damit wir auch wirklich hier konkret über das Gleiche sprechen.
Ja, also am Ende ist es ist der EBIT, der unten in der BWA ausgewiesen ist für mich erstmal. Das ist eigentlich am Ende das, was, finde ich, die Wahrheit sagt und was am Ende, finde ich, ja erstmal das Wichtigste ist, weil das ist das, wovon am Ende, finde ich, das Unternehmen erstmal auf sich ein gesundes Polster aufbauen kann. Also für uns war schon zu Beginn der Gründung immer wichtig, dass wir gewisse Reserven aufbauen. Also für uns war es immer so ein Meilenstein zu sagen, hey, wir haben 6 Monate Reserven zum Beispiel einfach auf dem Konto, sollte mal irgendwas passieren, dass wir dann immer noch Gehälter und Co. bezahlen können. Und das kann ich natürlich nur, wenn unten irgendwie was hängen bleibt. Ja. Und natürlich ist es für mich auch spannend, was können wir uns selbst natürlich als Gehalt oder auch als Ausschüttung irgendwo mal am Jahresende oder ähnliches ausbezahlen. Aber am Ende entscheiden wir das immer basierend auf der BWA am Ende und was am Ende unten übrig bleibt, setzen uns auf Basis dessen auch entsprechende Ziele. Und nur wenn wir da bestimmte Dinge immer erreicht haben, sondern Lukas und ich auch immer persönlich gesagt, hey, erst dann erhöhen wir zum Beispiel irgendwie auch mal unser Gehalt. Es gab auch mal Zeiten, da waren wir nicht, also da gab es einige Mitarbeiter, die ein höheres Gehalt hatten als wir. Also das gab es auf jeden Fall. Und das habe ich nicht auf den Stundensatz umgerechnet, sondern aufs Monatsgehalt.
Ja. Mein Lieber, eine spannende Frage, die ich dir gerne gleich mal stellen möchte. Prozentuelles EBITDA, was ist denn so ein Zielwert, bei dem du sagst, hey, das ist eine gesunde Agentur? Wir sprechen oft von 20 bis 30%. Siehst du das ähnlich? Oder würdest du sagen, dass du, wenn du bei 30% bist, zu langsam wächst und mehr investieren solltest, mehr Mitarbeiter anstellen solltest? Aber hol mich da mal ab.
Ja, also ich hätte genau die Range gesagt, 20 bis 30%. Es gibt natürlich einige, die da noch irgendwie, also noch eine höhere Rendite haben, die irgendwie Richtung 30, 40. Angeblich habe ich schon mal von Leuten gehört, die angeblich irgendwie 45, 50% haben. Das sehe ich aber, wenn dann, nur bei Leuten, die zum einen wirklich dann nur irgendwie so ein Angebot haben, was sie absolut klar nur von der Stange verkaufen, wo sie, was natürlich dann ultra heftig hart auch durch zu systematisieren und automatisieren ist. Und die Frage ist, du hast vorhin das Thema Wachstum angesprochen, wie gewinnen die natürlich ihre Kunden? Wie sehr wachsen die? Also bei uns ist es halt so, dass wir seit Jahren immer ein fünfstelliges Werbebudget haben, also ein kleineres fünfstelliges, das heißt irgendwo so um die 10.000 bis 20.000 Euro Adspend im Monat. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will am Ende 40-50% Umsatzrendite haben, dann ist es bei denen meistens eher so, dass die, sei es, dann haben die irgendwie eine höhere organische Reichweite, über die sie dann ihre Kunden gewinnen und schalten vielleicht tendenziell eher weniger Ads. Ich glaube, dass also diese 20-30% ein sehr, sehr guter und gesunder Wert sind. Wenn ich mal mit sehr großen Agenturinhabern gesprochen habe, das meine ich mit sehr großen, wo es halt so Richtung 100 Mitarbeiter und Co. geht, da ist es, sieht es oft doch deutlich schlechter aus. Also da ist es oft, also teilweise im 10-13% Bereich oder sowas, was nur an Umsatzrendite hängen bleibt. Das ist dann ja schon, ja, recht wenig am Ende, wenn man das Gesamtrisiko betrachtet, dass da irgendwie 100 Leute beschäftigt werden und bezahlt werden wollen.
Vollkommen richtig. Ich meine, skaliert quasi dann nicht ins Unendliche mit der prozentuelle EBITDA. Ich glaube, jetzt bei einer Mio-Umsatz 30%, das bei 10 Mio schwierig, die 30% ja, so zu halten. Wir haben halt auch mehrere größere Agenturen bei uns in der Mastermind. Ich kenne halt auch die Zahlen von jemandem, der 12 Mio macht, Umsatz und im einstelligen Bereich ist, was EBITDA angeht. Und ein großer Hack, der dieser wunderbare Unternehmer gemacht hat, ist, sich einen Controller ins Team zu holen, einen externen Controller, der 20 Stunden die Woche quasi die Finanzen alle nochmal überwacht und so. Ist das was ihr macht? Habt ihr einen CFO oder machst du als Geschäftsführer Finanzen?
Lukas und ich machen das zusammen. Also Lukas ist bei uns nochmal eher Hauptverantwortlicher für das Thema Finanzen. Wir machen es aber so, dass wir uns halt regelmäßig unsere BWA zusammen anschauen und dann immer in die Bereiche halt reinzoomen und schauen, es geht ja schon los dabei, was haben wir für Software-Lizenzen? Da gibt's jedes Mal irgendwas, was man irgendwie mal vergessen hat und wo man jedes Mal jeden Monat irgendwie 200-400 Euro einfach rausschießt wegen irgendeiner Software, die man sich halt mal gebucht hat oder die man halt oder mehreren Softwarelösungen, die man halt nicht mehr nutzt, ja. Und in die Bereiche schauen wir halt immer wieder genau rein und prüfen halt immer die verschiedensten Bereiche von unserer BWA. Und dann haben wir es für uns, wir haben eher einen, ich sag mal, nennt es mal einen eigenen Management-Coach, mit dem wir immer so unsere größeren Themen einfach auch durchbesprechen. Das muss jetzt nicht immer rein Finanzen sein, aber mit dem wir ab und an halt auch mal in unsere Finanzen halt reinschauen und uns von ihm da auch entsprechend nochmal ein Feedback holen, wo es aber auch um andere unternehmerische Themen geht, ne? Wenn wir jetzt Teamstrukturen aufbauen oder ähnliches. Weil du hast vorhin auch gesagt, wenn man jetzt von irgendwie 1 Million auf vielleicht 10 Millionen oder vielleicht auch von irgendwie 10 auf 30 geht, dann sinkt normalerweise mal die Umsatzrendite. Und wir sind jetzt auch gerade auf dem Level, wo wir jetzt immer mehr auch so Führungsebenen bei uns einführen. Und wenn ich jetzt so eine Person ins Team reinhole, ist die ja erstmal nicht direkt wertschöpfend, sondern die schafft vielleicht eher Lukas und mir Freiräume. Und das müssen wir natürlich schauen, dass sich das halt gut kalkuliert und gut entschieden ist, dass sich diese Freiräume natürlich vielleicht nicht direkt in den ersten 2-3 Monaten auszahlen, aber dann halt perspektivisch, ja, nach dem halben Jahr oder nach dem Jahr dann. Diese Entscheidung treffen wir halt dann in der Art und Weise halt immer, ne?
Absolut. Also natürlich ist eine langfristig strategische Entscheidung, aber es ist natürlich nicht so leicht, das auszurechnen. Weißt du, so ein direkter Mitarbeiter, der auf einem Kundenprojekt arbeitet, den kannst du ins Kundenprojekt mit einkalkulieren. Was machst du mit einem HR-Director?
Genau, exakt. Aber wir haben das jetzt gerade wieder gemacht, dass wir, weil du gerade sagtest, Mitarbeiter, der auf einem Kundenprojekt arbeitet. Wir haben gerade ganz genau geschaut, wie profitabel sind verschiedene Projekte. Wir hatten ja immer mal wieder Diskussionen, ja, und auch Mitarbeiter haben ja so auch ihre Traumkunden und andere Projekte, die sie vielleicht nicht so gerne mögen. Aber das kann einfach daran liegen, dass das halt Projekte sind, die vielleicht nicht so hart skalierbar sind, weil sie halt super, super nischig sind oder ähnliches. Und da haben wir uns jetzt nochmal genau angeschaut, hey, wie sind jetzt zum Beispiel, ich sag mal klassisch einfach Stundensätze auf verschiedenen Projekten, weil wir normalerweise immer nach Ergebnis und Performance mitbezahlt werden in den Projekten. Das heißt, wir rechnen jetzt nicht an den Kunden irgendwie 30 Stunden irgendwie Google Ads ab, sondern am Ende eine bestimmte Zielsetzung. Basierend darauf erhöhen oder reduzieren wir halt Budgets. Und das haben wir uns zum Beispiel nochmal genauer auch für alle möglichen Projekte in der Agentur angeschaut, aber dann auch zum Beispiel einfach mal für die Beratungskunden, um da mal genauer zu wissen, passt das überhaupt auch von den Kalkulationen, passt das von den Preisen, die wir haben, wo haben wir Ineffizienzen, ne? Wo verschwenden wir zwischendurch zu viel Zeit für bestimmte Sachen, die aber vielleicht gar nicht so, ja, so wichtig für den Kunden sind, die wir vielleicht manchmal wichtig finden, aber der Kunde vielleicht nicht so wichtig findet, ne?
Mega spannend. Gibt es zwei, drei konkrete Dinge, die du mit uns teilen könntest, mein Lieber? Also diese wirklich detaillierte Projektkalkulation auf Margenbasis ist extrem wertvoll. Mich würde es interessieren, was so zwei, drei Schritte danach bei dir als Conclusion dabei rumgekommen ist, dass du, was passiert meistens, dass man C-Kunden halt dann abstößt, dass man halt die Preise erhöht, genau. Dass man generell die Servicepakete nochmal neu kalkuliert. Was ist denn bei euch konkret wirklich dann passiert, basierend darauf?
Ja, also vielleicht gehe ich mal kurz zum Vorgehen, dann kurzes Ergebnis und dann sage ich Schlussfolgerungen daraus, ja? Also Vorgehen war so, wir haben bei uns eine Zeiterfassung, muss ja eh jedes Unternehmen haben. Und die Mitarbeiter buchen dann im Grunde ihre Zeit halt auf unterschiedlichsten Projekte. Und dann wusste ich am Ende, hey, klassisch, ne, wie viele Stunden sind von verschiedensten Mitarbeitern auf verschiedensten Projekten draufgelaufen. Dann haben wir uns geschaut, haben wir geschaut, was war so die Rechnungsvolumina, die wir bei den unterschiedlichsten Kunden in den letzten 3 oder 6 Monaten gestellt haben und haben daraus so einen Durchschnittsmonatsrechnungsvolumen ausgerechnet. Aus dem Durchschnittsmonatsrechnungsvolumen haben wir dann das Ganze halt über die aufgefallenen Stunden, haben wir dann quasi Stundensätze errechnet. So, und jetzt hatten wir eine Riesenliste mit allen Kunden und haben die im Grunde nach dem realen Stundensatz geordnet. Und jetzt haben wir uns die Kunden angeschaut, die natürlich unter einen gewissen Wert fallen. Ja? Und haben uns dann bei all diesen Kunden gefragt, ne, woran liegt das? Ja, liegt das irgendwie daran, weil wir jetzt zufällig die letzten 2, 3, 4 Monate bei denen mehr machen mussten, weil wir beispielsweise wir haben einen Kunden gehabt, der hat vorher nur, ich bleib beim Google Kosmos, nur Search und Shopping gemacht und wir sind jetzt mit dem in Richtung YouTube Ads gegangen. Dann haben wir jetzt viel Creatives für ihn geschnitten und unser Videocutter hat einfach 4 Tage auf dem Kunden gearbeitet in einem Monat und der Kunde zahlt aber vielleicht nur, weiß ich nicht, 2,5 oder sowas, aber haben halt alleine 4, 5 Stunden oder 4, 5 Tage Videocutter drauf gehabt. So diese Frage. Oder wir haben uns da, und also wenn das dann so ist und wir könnten das erklären und der Stundensatz ist niedrig, dann ist halt die Frage, glauben wir, wie wahrscheinlich ist das, dass dieser Kunde sich jetzt natürlich in den nächsten Monaten halt auch krass entwickelt, weil dann ist ja das Vorinvest, was wir gemacht haben, halt sinnvoll. Ja, und wenn die Antwort ja war, alles gut. Wenn die Antwort nein war, und wenn wir gesagt, boah, das ist ein Kunde, bei dem beißen wir uns seit Monaten die Zähne aus, ja, der ist vielleicht auch vom Zufriedenheitslevel halt irgendwie eher einer der schwächeren Kunden, dann ist halt jetzt die Frage gewesen, wie fade ich den quasi raus? Also ich würde jetzt nicht den komplett direkt im Stich lassen und sagen, hey Patrick, nächsten Monat sind wir raus, ja, und du stehst irgendwie auf der Straße ohne Betreuung. Aber halt zu überlegen, hey, entweder die eine Entscheidung war, können wir nochmal das Angebot konkreter formulieren, dass wir zum Beispiel sagen, hey, wir machen nur zum Beispiel die reine Kampagnenbetreuung und lassen halt den Creative-Teil raus. Oder wir sagen halt, hey, pass auf, wir betreuen dich jetzt noch dieses Jahr, wir bringen dich noch durchs 4. Quartal durch, weil es ist für dich ja auch noch wichtig. Und dann lass uns das bitte zum neuen Jahr einfach nochmal neu bewerten. Ja? Und so sind wir da vorgegangen. Eine andere Sache, die wir aber auch gemacht haben, jetzt habe ich die schlechten Stundensatzkunden betrachtet. Jetzt haben wir auch Kunden gehabt, wo wir sehr, sehr hohe Stundensätze gehabt haben. Ja? Also in Größenordnung zu sagen, wo wir irgendwie 300, 350 Euro Stundensatz haben. Ja? Und da haben wir uns gesagt, okay, eigentlich ist das nicht ganz so fair wahrscheinlich für den, ja, auch wenn der ein geiles Ergebnis gehabt hat und so weiter, weil sonst wäre der ja nicht weiterhin Kunde. Das heißt, wir haben uns ja gefragt, hey, wie zufrieden ist natürlich der Kunde und wie wäre es, wenn wir jetzt proaktiv auf ihm zugehen und mit ihm quasi das Angebot schärfen. Beispielsweise hatten wir jetzt einen Kunden, da haben wir jetzt gesagt, weil wir eh in Q4 gut ausgelastet sind, lass uns doch jetzt einfach proaktiv, weil der hat kein Winterthema, also es ist so ein Baubranchenthema, da geht es um Hausrenovierung und so, das läuft im Winter eh weniger. Pass auf, wir bieten dir an, dass wir jetzt einfach 3 Monate für dich pausieren, dann können wir die Kapazität auf andere Kunden investieren und quasi ein sehr, 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 sehr stark reduziertes Angebot für die nächsten 3 Monate gemacht und haben ihn dann auch geframed und gesagt, hey, wir haben jetzt die letzten 2 Jahre mit dir so ein geiles Setup aufgebaut, so viel getestet, wir haben uns selber mega gut eingespielt, wir würden dir gerne im nächsten Jahr mit dem Angebot ein Stück weit entgegenkommen. Ja, haben dann ein Gesamtangebot gemacht. Und normalerweise haben wir bei unseren Kunden immer einfach, die starten mit 6 Monate Vertragslaufzeit, es verlängert sich immer um 3 Monate, weil wenn er gehen will, ne, soll er gehen. Ja, passiert aber dann meistens nicht. Bei ihm haben wir es dann einfach gesagt, pass auf, wir würden es einfach machen, dass wir das Angebot ein Stück weit reduzieren. Du bist happy seit 2 Jahren, weil sofern du dich jetzt auch committest, mit uns zum Beispiel einfach nächstes Jahr auch komplett bis zum 15. Oktober mit uns weiter zusammenzuarbeiten. Ne? Kunde mega happy, hat sich super drüber gefreut und dann haben wir halt das Angebot an der Stelle reduziert. Ja. Ob wir dann am Ende, also wahrscheinlich werden wir jetzt nicht mehr bei 350 Euro Stundensatz sein im nächsten Jahr. Ja. Aber wir haben einen Kunden, wo alle mega happy sind, wo alle Mitarbeiter super gut mit zusammenarbeiten und es macht allen Mitarbeitern Spaß. Und ich weiß jetzt, ich habe dadurch ein sicheres Projekt, was bis zum Jahresende auch 100%ig bleibt. Wäre wahrscheinlich eh geblieben, weil der Kunde super happy ist. Aber kann das für mich erstmal abhaken, auch von der Seite aus. Und der Kunde hat sich super gefreut und super happy. Dann ist halt die Frage, kommt da nochmal eine Empfehlung bei rum und so weiter. Ne? Genau, so sind wir dann halt auch in die Top-Kunden halt reingegangen, um denen einfach nochmal zusätzlich was zu bieten, dass die halt da sind. Ja, oder haben, ich fahre jetzt zum Beispiel nochmal mit Lukas zusammen zu einem Top-Kunden für einen Tagesworkshop hin. Das haben wir denen jetzt einfach proaktiv angeboten, da zahlen die nichts extra für. Aber wir wissen, der Kunde ist für uns gut, der ist super happy. Also lass uns doch jetzt in den Jahresplanungsworkshop mit dem reingehen. Und so fragen wir uns einfach, was braucht der für eine Mehrleistung, die wir ihm jetzt noch anbieten können, ne? Damit der einfach ein bisschen overdelivern können, wo er dann einfach nochmal happy ist und fürs nächste Jahr gut gestimmt ist. Ne?
Das ist echt sehr beeindruckend, mein Lieber, dass ihr euch nicht nur quasi die C-Kunden oder die niedrigen Stundenlohnkunden im Detail angeschaut habt, sondern vor allem auch, ziehe ich meinen imaginären Hut vor euch, die A-Kunden und 2 Dinge gemacht habt. Einerseits, okay, den A-Kunden, die quasi 300, 350 Euro Stundenlohn quasi gerade verrechnet bekommen, dass man denen Mehrwert stiftet, dass man diesen Jahresplanungsworkshop macht, okay, got it. Das ist sehr wertvoll, ist sehr wichtig, viele vergessen es, aber dass ihr wirklich hingeht und sagt, hey, unser Team, die Prozesse haben sich so eingespielt, der zahlt irgendwie gerade zu viel für das. Das ist echt the first time ever in my life, dass ich das höre. Aber es ist halt erstens mal super fair vom authentisch, ethischen und ehrlichen Marketingwinkel betrachtet und andererseits halt fucking smart, weil der nicht natürlich nicht nur ein weiteres Jahr, sondern sehr wahrscheinlich ein zweites, drittes, viertes Jahr bei euch bleiben wird. Also echt richtig, richtig geil.
Ja. Ja, und ja, wie du auch sagtest, am Ende fühlt sich's auch ehrlich gesagt einfach gut und fair an. Und ich gehe in jedes Gespräch mit Kunden einfach auch immer so mit der Einstellung rein. Ne? Die Kunden wollen ein Ergebnis und ich frage mich aber auch immer, wie würde ich mich als Kunde fühlen? Ne? Und aus der Brille denke ich dann immer auch die jeweilige Entscheidung. Ne?
Mega krass, mein Lieber. Als gerade vom Profit-Podcast Blickwinkel betrachtet, so gut wie jeder oder jede, die ich frage, hey, was sind so die 2, 3 großen Hebel für Profitoptimierung? Es kommt eigentlich immer Preise erhöhen. Preise erhöhen, sukzessive Preise erhöhen. Du bist der Erste, den ich interviewe, der sagt, hin und wieder auch mal Preise reduzieren für A-Kunden, damit sie dafür langfristig bleiben, den Net Promoter Score nach oben bekommen und euch noch mehr Empfehlungen geben. Also echt geil, tief in die Trickkiste gegriffen, aber sehr geil, gefällt mir.
Also vielleicht da auch kurz nochmal zum Background. Also es ist ja so, also wir sind jetzt nicht die günstigsten, ne, sondern wir sind eher höherpreisig im Vergleich zum Markt, gehen halt in vielen Themenbereichen aber viel, viel tiefer rein. Und dann ist es ja so, wenn wir mal einen Fixbetrag plus zum Beispiel Werbebudgetbeteiligung, wenn wir jetzt natürlich 1 oder 2 sehr gute Jahre hatten mit einem Kunden, dann ist der vielleicht mal bei uns angefangen mit einem Retainer von 1,5, 2.000, ist dann aber irgendwann, weil wir ihn natürlich basierend auf guten Ergebnissen und basierend auf Profit auch, ja, da gehen wir halt tief mit unseren Kunden rein, ja, haben wir den halt auf so ein Level gebracht, dass der Retainer halt vielleicht nicht mehr bei 1,5, 2.000 ist, sondern vielleicht auch schon bei 4 oder 5. Und dann hast du halt ganz, 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 ganz viel Arbeit reingesteckt, dann läuft's lange auf diesem Retainer. Und dann ist halt die Frage, kriegst du diesen Kunden jetzt auch noch von einem, ich sag mal, 5000er-Level auf einem 8000er-Level. Ist aber bei manchen dann vielleicht gar nicht unbedingt immer möglich, weil die halt dann doch sehr, sehr nischig drin sind. Ja, weil die zum Beispiel, weiß ich nicht, nur Häuserdächer machen oder sowas. Ja. Und in den Bereichen ist halt dann immer klarer Fokus, Kunden halten, Kunden hochzufrieden halten, ja.
Net Promoter Score, NPS. Ist das eine Zahl, mit der ihr aktiv arbeitet? In der Theorie ja, machen wir alle, aber in der Praxis? Ja. Macht das wirklich? Wenn ja,
wie? Also wir haben es mal sehr aktiv gemacht, jetzt wieder ein halbes, dreiviertel Jahr ein bisschen geschludert und machen es seit 2-3 Monaten wieder aktiver. Ja, bedeutet vom Prozess her so, dass wir, also ich unterscheide danach Beratung und Agenturkunden. Bei Beratungskunden ist so, dass wenn jemand Kunde wird, machen wir es so, dass wir direkt ein Telefonat nach einem Monat Zusammenarbeit definieren. Weil wir sagen, hey, wenn irgendwie was in den ersten 2-3 Wochen nicht passt, können wir direkt gegensteuern und der ist nicht unzufrieden. Und dann machen wir es so, dass wir grob Richtung Ende der Laufzeit, ja, nach 4-6 Monaten oder so, dann nochmal einen Call machen, wo wir im Grunde, wir haben so eine Art Fragebogen, Gesprächsprotokoll, dann verschiedenste Themen halt durchgehen. So machen wir es in dem Bereich. Mit den Agenturkunden machen wir es so, dass wir mit denen eher in ein Jahresplanungsmeeting gehen und das dann über Quartalsplanungsmeetings schauen, ob wir die Ziele der Kunden erreichen. Und da ist es dann eher so, dass wir in diesen Jahres- und Quartalsplanungsmeeting konkret im Grunde immer eine Folie haben, hey, wie würdest du unsere Zusammenarbeit beschreiben, wie zufrieden bist du? Und dann äußern die was darüber und darüber fragen wir dann auch nochmal eine Skala von 1 bis 10, was ja quasi Net Promoter Score wäre, wie happy bist du denn? Und wie würdest du es bewerten? Aber wir verknüpfen es mit so einer auch qualitativen, ne? Was würdest du dir mehr wünschen? Gibt es irgendwo noch andere Themenbereiche, wo du Unterstützung brauchst? Ist natürlich auch manchmal Upsell-Potenzial nochmal, ne? Und genau so gehen wir da in den unterschiedlichen Themenbereichen vor. Aber diesen Prozess in der Beratung mit dem Call nach einem Monat, nach 4-5 Monaten, das haben wir Anfang des Jahres ein bisschen schleifen lassen, muss ich ehrlich sagen.
Keine Sorge, ja. Ich glaube, wir können uns da alle ein bisschen an der Nase nehmen, weil das ist echt ein Thema. Uns ist es allen bewusst, dass Kundenfeedback eins unserer wertvollsten Assets ist, aber dass wir es zu wenig einheben. Ich habe eine nette kleine Anekdote aus meinen Flitterwochen auf Bali. Und zwar dort die richtig schönen, fancy Hotels. Erst einmal haben die immer Butler-Service via WhatsApp. Also Butler-Service in so einem Hotel, keine Ahnung, 5-Sterne-Hotel, was irgendwie so 150 Euro pro Nacht kostet. Also nichts 1000 Euro pro Nacht mäßiges. Ja. But still, du kriegst immer dann, beim Check-in musst du eine WhatsApp-Nummer angeben, kriegst immer noch auf WhatsApp eine Nachricht und so. Und die haben halt die meisten eine smarte Automation dran geknüpft an diesen WhatsApp-Chat. Ja. Und was mich begeistert, ist, dass viele nach der ersten Nacht aktiv um Feedback fragen. Weil wie lange bist du in so einem Hotel auf Bali? 3 Nächte, 5 Nächte, ja. 7 Nächte? Und im Endeffekt, wenn es in der ersten Nacht, hast du schon schlecht geschlafen, in der ersten Nacht war irgendwie Lärm draußen, Das Essen hat dir nicht geschmeckt. Dann, wenn sie dich erst nach 7 Tagen fragen, dann bist du halt pisst und hast eine schlechte Experience gehabt. Das heißt, so schnell wie möglich dieses Feedback einholen, finde ich super spannend.
Ja, genau. Ist ja im Grunde dasselbe, wie wir das dann nach einem Monat machen. Also, ja. Exakt. Ja, weil du hast auch manchmal das vielleicht, also manchmal ist es ja auch so, du hast den, also bei uns, du hast einen sehr detaillierten fachlichen Analyse-Call und dann ist es in 60-70% der Fälle so, dass innerhalb von 2 Wochen auch Start ist. Aber ich sag mal, in 30-40% der Fälle ist vielleicht nicht innerhalb von 2 Wochen Start, sondern vielleicht in 5 oder 6 Wochen. Und manchmal ist es so, dann vergisst derjenige irgendwas, was im Gespräch gesagt wurde, die Erwartungshaltung ändert sich und dann kommt so, ja, ich habe aber gedacht, ne? So, und das kriegst du halt, wenn du das erst nach 3 oder 4 oder 5 Monaten abfragst, das kriegst du nicht wieder umgedreht, ne?
Genau so ist es. Wenn sie einmal in dem Frame drinnen sind, entweder negativ oder positiv, bleibt mal da drinnen. Ich habe genau heute, Real Talk, heute Vormittag eine kleine Automation gebaut, die ich gerade antesten möchte. Und zwar, ich mache viele Termine über Calendly. Und unter anderem halt auch so Feedback-Gespräche mit Mastermindern oder halt einfach ein bisschen so Catch-up. Und ich habe heute eine Automation gebaut in Calendly. Du kannst dir in Calendly, kannst dir vorab SMS schicken, also nämlich vorab E-Mail schicken. Aber du kannst aber auch Post-Meeting eine Stunde danach, eine halbe Stunde danach, einen Tag danach auch was schicken. Und ich habe heute eine Automation aufgesetzt. Nach jedem Calendly-Meeting von mir geht raus, hey, danke für das coole Gespräch. ich frame das ja auch innerhalb der Community, dass man öfter um Feedback fragen soll. Das heißt, ich habe da einen gewissen Bonus. Das heißt, ich kann einfach sagen, so, ich im Bold, Net Promoter Score, hahaha, wir wissen, wir sollten es ja alle öfter erheben. Wie wahrscheinlich ist es, dass du die Mastermind weiterempfiehlst von 1 bis 10? Antworte gerne formlos auf die E-Mail und begründe, wenn du Lust hast. Liebe Grüße, Patrick. Ich bin dann heute mit dem Auto rumgefahren und habe mir gedacht, das könnte tatsächlich dieser eine Hebel sein, der 5 Minuten aufsetzen war und der 6-stellige Umsätze bringen kann. Weil klar, einerseits, es sagt dir so viel aus, wenn dir jemand auf diese E-Mail antwortet und unzufrieden ist. Das heißt, du kannst eben preventen. Und andererseits, wenn jemand sagt, ja klar, will ich Ihnen empfehlen, natürlich antworte ich dann sofort, ja, wen hast du denn?
Genau.
Das heißt, mit dieser einen kleinen Automation, weil das Ding ist, es ist eine quick and dirty solution. Es wäre eleganter, einerseits es im Call direkt zu machen. Es wäre eleganter, es auf den Google Forms zu packen oder whatever. But still, ich glaube, der Punkt ist, dass einfach viel zu wenig davon machen. Und überleg dir mal, nach jedem Kundengespräch kommt automatisiert eine E-Mail. Hey, wie wahrscheinlich ist es, dass du uns weiterempfiehlst? Mal schauen, was passiert. Ich werde dir berichten, mein Lieber.
Ich habe das seit 4 Jahren in meinen Analysegesprächen drin. Also bei den Erstgesprächen, ne? Weil unser Feedback immer bei den Erstgesprächen ist, oh, ich hatte schon bei 2, 3 anderen Leuten ein Erstgespräch. Das war einfach nur oberflächliches Sales-Blabla. Bei euch, das war fachlich sowas von geil. Erstmal mega danke dafür. Und dann ist natürlich jeder zweite, 2/3 sagen dann, hey, die wollen auch mit uns zusammenarbeiten. Und ich habe das genauso, auch genauso geframed wie du. Ich habe ungefähr gesagt, hey, ich erzähle unseren Kunden ja immer wieder, ne, sie sollen automatisiert nach Bewertungen fragen. Dementsprechend hier will ich auch ein Vorbild sein. Hey, ne, ich kriege immer das und das Feedback, dass viele das und das erleben. Ne? Wenn dir das Analysegespräch gefallen hat, mach doch, gib doch hier gerne eine Bewertung. Dann verlinke ich dann auf Google oder auf Proven Expert. Und ich habe jetzt dir eingangs mal im Vorgespräch gesagt, ich habe jetzt so an die 1500 Erstgespräche und Analysen geführt. Und ich würde tippen, so 160 Bewertungen oder sowas sind darüber reingekommen.
Sehr geil. Also 10% ja. Geben auch dann wirklich eine Bewertung. Das ist halt übrigens ein sehr guter Input, dass man es dann gleich auf Proven Expert und so packen kann. Also sehr geiler Input, danke.
Ja. Und ich habe das irgendwann mal, weil wir haben irgendwann mal unser Calendly dupliziert und da war das nicht drin. Dann haben wir uns irgendwann gefragt, warum haben wir denn seit einem halben Jahr keine Bewertung mehr gekriegt? Weil normalerweise kam da halt immer alle 3, 4 Wochen Minimum irgendwie eine rein oder halt auch ne, manchmal jede Woche. Und dann war es halt so, Calendly dupliziert und die Mail war halt nicht mehr da.
Echt crazy. Also wirklich, kann echt dieses eine Nugget sein, was einfach viel aktiver um Feedback einholt. Mega, danke fürs Feedback.
Ja, wir haben mit einmal über 200 Bewertungen. Ne?
Crazy.
Ja.
Gibt es sonst irgendwelche krassen Automations, die ihr in der Agentur habt, jetzt weniger auf Kundenseite, also weniger auf Delivery, sondern mehr auf Business-Seite? Gibt es im Sales, gibt es in der Mitarbeiterführung, gibt es irgendwelche richtig krassen Automations? Wir sind nämlich jetzt sehr tief in der Mastermind im Thema EAD-Framework, also eliminieren, automatisieren, delegieren. Und im Bereich Automatisieren gibt es ja so viele geile Sachen. Was sind so die 1, 2 Dinge, die top of mind sind bei dir?
Ja. Also, ich würde jetzt, weil du gerade gesagt hast, so richtig geil durchautomatisiert. Ich würde sagen, wir haben eher sehr viele Sachen, die richtig geil durchsystematisiert sind und dadurch sich quasi fast wie Automation anfühlen. Ne? Also geht los bei irgendwo, Kunde meldet sich bei uns, nach welchen Kriterien prüfen wir, ob wir dem helfen können oder nicht. Ne? Geht los, ich habe ein Analysegespräch geführt, wie trage ich die Sachen halt ins CRM ein. Ja? Was wir viel, weil du sagst Delivery, wir haben halt eher also der Übergang zwischen Sales zu Fulfillment, das ist halt viel, wo wir viel systematisieren, aber auch jetzt gerade auch noch mehr investieren, um das zu automatisieren. Da geht's ja los, Kunde muss irgendwie in die Datenbank eingetragen werden oder ein Kunde muss eingetragen werden, dann müssen irgendwie Kundenordner erstellt werden. Dann kriegen die richtigen Mitarbeiter die richtigen Aufgaben, ja, weil da muss irgendwie ein Onboarding-Termin gemacht werden. Dann gibt es für einen Onboarding-Termin gibt's einen klaren Foliensatz mit einer ganz klaren Struktur, welche Fragen werden dem Kunden gestellt. Wenn wir das Thema Tracking prüfen, haben wir eine Tracking-Prüfliste mit irgendwie 30 Punkten, wo der Kunde ein komplett sauberes Audit kriegt, wenn er mit uns in Zusammenarbeit startet. Das meine ich, ist halt sehr, sehr stark systematisiert Und wir haben dahinter einen riesen Wiki, wo die ganzen Anleitungen entsprechend dahinter liegen. Aber ich kann jetzt halt nicht den, ich sag mal, den Tracking-Check oder sowas beim Kunden automatisieren, sondern das muss man halt einfach machen. Aber in der Richtung schauen wir halt viel, dass gerade so diese einfachen Aufgaben wie hier Ordner anlegen, Onboarding-Dokument wird rausgeschickt, dass die halt automatisiert laufen. Aber sonst schauen wir, dass wir sehr viel halt mit Standards arbeiten. Also ich würde eher sagen, bei uns ist sehr viel systematisiert. Was die Automation angeht, glaube ich, da können wir noch mehr, noch besser werden. Der Unterschied bei uns ist aber, dass wir halt schon sehr boutiqueartig mit den einzelnen Kunden zusammenarbeiten. Und wenn jetzt jemand, ich sag mal, einen Online-Shop hat für Rasendünger, dann ist das ein anderer Kunde, als wenn er einen B2B-Shop hat, weil dann haben wir eine andere Strategie, wie wir im Tracking vorgehen, wir haben eine andere Strategie, wie wir im Ads-Bereich vorgehen. Weil der eine hat eine kurze Customer Journey, der nächste eine lange und dementsprechend muss ich wieder im Tracking andere Dinge implementieren, im Ads-Konto was anderes. Das heißt so, dass ich sage, Kunde ist da, zack, werden alle Kampagnen oder sowas aufgesetzt. Geht da in dem Fall so nicht. Von daher, und die anderen Sachen, also jetzt für uns selbst, für Sales oder I don't know, so andere unternehmerische Sachen wie, I don't know, wie machen wir eine Fahrtkostenabrechnung oder irgendwie sowas. Das sind am Ende bei uns so Sachen, die fallen am Ende so selten an, dass wir jetzt eher gucken, hey, wir haben 9 Vollzeitkräfte aktuell, die quasi in Anführungsstrichen dasselbe im Bereich Google Ads machen. Das heißt, da ist für uns der größte Hebel in der Automatisierung und Systematisierung gleichzeitig, dass wir eher da reinschauen. Alle anderen Sachen haben wir eher systematisiert. Mitarbeiter startet neu, ne, direktes Onboarding-Training, Inventarliste wird irgendwie aus ganz vielen Vorlagen automatisch generiert. Wenn jemand sich entscheiden will, welchen Laptop er haben will, dann gibt es bei uns eine Einkaufsliste, wo die einfach ankreuzen müssen. Und wenn die das dann unterschreiben, ist das gleichzeitig halt das Übergabeprotokoll und so weiter. Ne? Ich glaube, wir haben sehr viel systematisiert, was Automatisierung angeht. Ich glaube, das muss man sich immer ganz genau anschauen, wie weit, wo lohnt sich das? Weil eine Automation muss erstens gebaut werden und zweitens, das habe ich vor 1-2 Jahren noch sehr, sehr unterschätzt, die muss auch gewartet werden und immer wieder auch aktualisiert werden. Und das lohnt sich dann halt nur, wenn da wirklich, finde ich, mehr Kräfte drauf arbeiten und ich dadurch größere Einsparpotenziale habe.
100% agree. Ein sehr lieber Freund von mir, der Stefan Müller, der AI-Expert, der sagt ja auch immer, okay, hier KI, super, aber davor brauchst du halt nur ein System, in ja. dem du die KI überhaupt einsetzt. Ja, hier ChatGPT, Prompts etc., ja, agree, aber als erstes musst du mal ein System bauen und das Gleiche sagst du quasi auch, bevor ich irgendwie was automatisiere, muss es mal in ein richtiges System eingegossen werden.
Ja, aber wir haben, was wir zum Beispiel haben, eine riesige interne GPT-Datenbank für verschiedene Sachen. Es geht los bei, wie erstelle ich eine Stellenanzeige, ne? Dann gibt es irgendwie ein Stellenanzeigen-GPT oder ein GPT, was die Stellenanzeige prüft, nach welchem Six Personalities-Typ diese Stellenanzeige vielleicht eher geschrieben ist oder solche Sachen. Ja, oder wenn ich ein Meeting habe, habe ich einen GPT, was mir in einer bestimmten Struktur das Meeting halt zusammenfasst, dass ich nachher einfach nur das Transkript reinhauen muss. Mittlerweile ist eher so, dass wir über Google halt alles aufzeichnen und nachher über Gemini uns wieder zusammenfassen lassen. Soll ich sagen, das ist ja alles nicht richtig, ist ja nicht automatisiert, sondern es ist am Ende nur effizienter gemacht, ne?
Effizienter machen. Das ist ein gutes Stichwort, mein Lieber. Ich beschäftige mich gerade wirklich viel mit diesem ERD-Framework und das erste ist halt dieses Eliminieren. Und ich bin zum Beispiel der Dude, der jetzt die letzten 2 Wochen sehr intensiv mitschreibt, was ich so wirklich mache als Geschäftsführer. Und das sind echt viele Tasks, wo ich mir denke, das gibt's ja nicht, dass ich das mache. Und halt jetzt wirklich sukzessive eins nach dem anderen eliminieren. Mhm. Wie du sagst, so viel kann man tatsächlich gar nicht automatisieren in dem Boutique-Business, weil das kein Fließband ist, aber halt auch wirklich rigoros delegier. Das ist gerade so mein, das Daily Struggle ist gerade, was kann ich eliminieren, was muss ich delegieren und was muss ich wirklich noch selber machen. Was sind denn so bei dir, wenn du dir die letzten Wochen und Monate anschaust, wirklich Themen, die du bewusst eliminiert hast von deinem eigenen, von deiner eigenen Taskliste und was sind Dinge, die du mehr und mehr abgibst?
Ja, also einmal kannst du, glaube ich, als Unternehmer ist ja so, dass bei uns das Privatleben ja auch mit dem Beruflichen total verschmilzt. Ja, ich hatte dir eingangs erzählt, dass wir ja gerade einen Umzug machen. Das heißt, ich habe gestern eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Assistenz erstellt, gesagt, bitte besorg mir mal einen Entrümpelungsservice und hol mal bitte ein Angebot ein, das und das sind die Sachen. Ja, also so private Sachen, auch da einfach Freiräume schaffen. Es geht ja los bei, du putzt deine eigene Wohnung halt nicht mehr. Ja, ist der größte Luxus. Das ist manchmal so geil, ne? Man kommt irgendwie nach Hause und denkt sich, boah, das ist ja alles wie im Hotel und alles ultra clean. Ja, das war für mich erstmal das allererste, was irgendwie am Ende großartig ist. Ich habe aber auch, und das ist wieder cool, dass ich da Lukas als Geschäftspartner habe, weil manchmal denkt man selbst auch, ja, ich muss es halt doch irgendwie selbst machen, weil kann ich nicht delegieren oder so. Und sich das auch nochmal vom anderen spiegeln zu lassen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mal gesagt habe, es lohnt sich jetzt für mich nicht, wenn ich einen Analyse-Call gehabt habe, ich will danach ein Angebot erstellen, das irgendwie an Mitarbeiter abzugeben. Weil ich sage, das kostet mir, weil wir haben alles wieder systematisiert mit Vorlagen, alle Produkte sind angelegt und so weiter. Ne? Ich muss eigentlich nur ein paar Felder befüllen. Es lohnt sich für mich nicht, das zu machen. Ich habe aber für mich selber nochmal gelernt, es gibt Aufgaben, die mache ich halt gern und es gibt auch Aufgaben, die ziehen mir einfach Energie, weil ich sie einfach scheiße finde, um das mal so zu sagen. Und zum Beispiel Angebote erstellen ist eine Aufgabe, das geht fix, aber ich mache es einfach auch ungerne und dann raubt es mir auch irgendwie ein Stück weit Energie. Das heißt, das war zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt vor 2 Wochen abgegeben habe an Milena bei uns, die immer so die Erstgespräche führt. So dass ich einfach nach dem Gespräch entweder eine kurze Sprachnachricht in Slack einfach an sie schicke oder irgendein Dreizeiler, was sie fertig machen soll. Und sie schreibt dann auch schon mal die Mail in meinem Namen, so dass ich am Ende nur noch ins CRM gucke, das Angebot ist angehängt, das kann ich dann auch editieren und die Mail ist auch schon ready. Spart mir das jetzt super viel Zeit. Ich würde sagen, pro Angebot nur irgendwie 5, 6, 7 Minuten, vielleicht mal 10. Aber es ist einfach eine Aufgabe, die ich immer wieder scheiße finde. Und ich finde es irgendwie, es fühlt sich total gut an, wenn man dann einfach reinguckt, es ist ready, du klickst einmal rein, alles, ne? Und in die Sachen gucke ich jetzt auch nochmal immer mehr rein. Nicht nur, wo kann ich Zeit sparen, sondern auch, was raubt mir vielleicht Energie. Was wir gerade jetzt bei uns mehr systematisieren und abgeben, ist auch das Thema Content-Erstellung. Bei uns ist es ja so, dass ich immer noch das Content-Gesicht nach draußen bin und ich auch sonst fast immer komplett den Content durchkonzipiere. Und jetzt haben wir für uns nochmal so eine Pipeline gebaut, wo ich eigentlich nur in der Ideenerstellung und Ideenfeedback mit involviert bin, dann die Mitarbeiter aber alles ausarbeiten und dann ich nochmal die Ausarbeitung feedbacke und dann die Frage ist, nimmt der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das auf oder nehme ich es auf? Weil wenn ich einen riesen Guide oder einen riesen Leadmagnet konzipiere, dann gehen da ja auch von mir irgendwie 5, 10, 15 Stunden rein. Und so gehen da jetzt vielleicht noch 1,5, 2 Stunden rein. Und dann ist halt nur noch die Frage, nehme ich es auf oder einen Mitarbeiter? Das heißt, da bin ich gerade relativ viel dran, weil das ja im Grunde ein großer Zeitfresser ist, was mir wahrscheinlich jede Woche irgendwie einen Tag kostet. Und wenn ich das jetzt auf einen halben reduzieren kann, wäre das gut. Viele andere Sachen wie irgendwie Cutten, Podcast veröffentlichen, also Content, Pipeline veröffentlichen und so, das habe ich schon alles abgegeben. Das war mal vor einem Jahr ein größeres Thema. So dass ich eigentlich nur noch die Pieces produziere und dann gibt's Leute bei uns, die das halt alles planen und Co. Also im Grunde denke ich immer wieder so, wie du auch, glaube ich, in Bereichen, wo kostet mich gerade viel Zeit. Aber nicht nur, wo kostet es mich viel Zeit, sondern ich gucke auch manchmal, wo kotzt es mich gerade manchmal an. Ja, so. Und das, da freue ich mich dann danach immer wieder, weil das bringt dann irgendwie mehr Energie für wieder andere Aufgaben. Und das muss mir gar nicht viel mehr Zeit bringen, aber ich bin dann einfach auf einem höheren Energielevel dauerhaft, wenn ich keine Aufgaben machen muss, die ich nicht mag.
Und das ist einfach ein schönes Gefühl, was abgeben zu können und was einen eher Energie raubt. Mein Lieber, du hast gesagt, du bist einen Tag die Woche in Content Production involviert. Das ist viel.
Ja, du musst halt schauen, was veröffentlichen wir. Ne? Also wir haben jede Woche 1 bis 2 YouTube-Videos, 1 bis 2 Podcast-Folgen, 3 Kurzvideos. Dazu schalten wir zwischen 10.000 bis 20.000 Euro Adspend für uns im Monat. Bedeutet, wir dürfen ja auch jede Woche immer wieder neue Ads reinrotieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede Woche neue Ads aufnehme, aber mit Sicherheit an 2 Tagen im Monat konzentriere ich mich auf Ads. Das heißt entweder, dass ich ein Videodreh mit unserem Videografen mache oder dass ich mich selber hinsetze und irgendwie einfach mal eine Loom-Ad aufnehme, ne? Wo ich mein Bildschirm abfilme und was zeige. Das heißt, ich würde sagen, es ist so 2 Tage im Monat, wo es irgendwie um Ads geht. Und 2 Tage im Monat, wo es um den ganzen organischen Content geht. Und dann hast du noch nebenbei so Lead Magnet, E-Mail-Marketing und so weiter. Das ist schon ein bisschen was, ja.
Recht beeindruckend, also super, super cool.
Was ist denn bei dir, Patrick, wenn ich dich mal fragen darf? Was hast du denn zuletzt eliminiert hier?
Also wenn du wüsstest, wie ich da rigoros die letzten Wochen, sogar Monate vorgehe, unsere Events, du warst ja in Ibiza dabei vor einer Zeit schon, aber wenn du dir den Schedule anschaust vom Ibiza Event 2023 mit dem Schedule von Ibiza Event 2025, du würdest es nicht glauben, wie viel mehr Free Time jetzt eingeplant ist, wie viele Side-Dinge, die ich mir immer einrede, die so wichtig sind, einfach nicht stattfinden, wie zum Beispiel die Karaoke Night oder Fuck Up Night, die cool sind, aber die im Endeffekt für mich sehr viel operativen Aufwand
Ja,
erzeugen,
voll.
auch Kosten erzeugen, weil du den Raum auch am Abend noch mieten musst. Du hast auch jedes Mal einen vierstelligen Betrag extra und so. Und im Endeffekt, jemand wie du fliegt nicht nach Ibiza, um dort Karaoke zu singen, sondern sich mit richtig krassen Leuten dann vielleicht nochmal beim Bierchen oder bei einem
Ja, richtig.
Kaffee an der Bar freiwillig und nicht im gezwungenen Setting einfach zusammenzusetzen. Das heißt, diese Free Spaces, die kreiere ich jetzt bewusst. Die kosten aber keinen Energieaufwand, die kosten keine Teamressourcen, die kosten kein Geld. Das heißt, das ist jetzt so ein Mastermind-Event, das wirkt jetzt irgendwie viel entspannt, aber it's by design. Das ist nicht so, weil ich einfach was weglasse, weil ich keine Lust drauf habe, sondern weil ich by design Dinge eliminiere, die eigentlich, wenn man es jetzt richtig durchrechnet, den Teilnehmern weniger Mehrwert stiften, als wenn man einfach lockeres Networking zur Verfügung stellt. Und da sind einige Dinge in die Richtung passiert. Also Dinge, die man weglassen kann, jetzt im Event Design, könnte ich dir 15 auflisten, aber im Prinzip wirkt das alles dann irgendwie natürlicher. Es geht Pareto von Pareto, was sind wirklich die 4%, die für 64% eines geilen Erlebnisses verantwortlich sind? Und dann, was braucht man zusätzlich noch? Dann Marie Kondo-Prinzip, dass man nicht einfach immer nur Dinge weglässt, sondern dass man wirklich noch mit einem Blank Sheet startet und sagt, was ist wirklich notwendig, dass ein Sebastian Decker in Ibiza dabei ist und danach sagt, war ein geiles Event. Was ist wirklich notwendig? Und dass man das mal als Base nimmt und alles andere dann nochmal neu aufbaut. Auch meine PowerPoint-Slides, 1100 Slides habe ich sonst bei so einem Event. Also auch so einen Monat Arbeit circa. Und ich habe das erste Mal, wahrscheinlich seit Ibiza 2023, ein neues Slide-Deck from scratch gestartet, statt meine 1100 Slides vom vorherigen Event zu nehmen und neu zu machen. Und wirklich so, was ist wirklich notwendig? So wirklich, wirklich. Und dann habe ich sie auch nicht selbst gemacht, sondern habe sie halt direkt delegiert an meinen Assistenten. Und das ist auch geil, dieses Gefühl so, weil ich mag Slides machen eigentlich schon, aber es
Ja,
dauert
kenne
halt
ich.
ewig,
Ja.
ewig, ewig. Und das heißt wirklich jetzt mal so from scratch die Dinge nochmal sich neu anzuschauen und dann gleich von Grund auf abzugeben, das ist so mein Daily Life gerade.
Zwei Sachen finde ich da spannend. Das erste ist, du fragst dich ja, was ist dem Kunden das Allerwichtigste? Und du könntest jetzt ja vielleicht noch die Energie, die dadurch frei wird, nochmal da rein investieren und zu überlegen, ne? Wie kann ich das, was eh schon geil ist, ja, warum die Leute kommen, ne? Wegen Netzwerken sich austauschen und natürlich auch guten Input über Vorträge mitnehmen. Wie kann ich das vielleicht noch mal einen kleinen Tacken besser machen? Und dann sagen die Leute vielleicht am Ende sogar, es war ein noch geileres Event. Ja, ist an sich eigentlich die smarte Variante. Eine andere Sache, vielleicht das auch noch mal, weil du gerade Slides sagtest. Ich hatte es gerade nämlich witzigerweise heute. Beim Thema Content-Erstellung habe ich das jetzt gemacht. Und die Frage ist ja, was kann KI jetzt schon gut? Und KI kann ja sehr, sehr gut den ganzen Textkram. So, Bild kommt jetzt so langsam, Video kommt ja auch so langsam. Aber ich kann jetzt mit der KI noch nicht perfekt, es gibt da auch schon Tools dafür, irgendwie eine Präsentation zusammendengeln. Das geht einfach noch nicht so geil. Das heißt, was habe ich jetzt auch gerade gemacht? Ich konzipiere den Content halt in einem Google Docs mit verschiedenen Beispielen und Case Studies und alles. Und jetzt könnte ich es natürlich einfach im Google Docs präsentieren. Das wäre auch so ein bisschen Pareto, wo ich sage, wird wahrscheinlich schon gehen. Ja. Oder sage ich, hey, mir sind es jetzt vielleicht nochmal irgendwie die 100 oder 150 oder 200 € wert. Ich hole mir jetzt doch nochmal einen Designer, der jetzt aus dem Google Docs basierend auf ganz vielen anderen Slides, die wir schon hatten, mir einfach einen schicken Foliensatz zusammenbaut. Ja? Ich gehe jetzt gerade eher den Weg, weil ich sage, ich kann super schnell aus meinem Kopf mit KI-Unterstützung und sowas ein richtig geiles Content-Konzept zusammenbauen und in Textform darstellen. Das dann in Folien zu übertragen, gebe ich jetzt halt aber immer mehr ab. Und ich verstehe dich da total, mir macht Folienbauen auch manchmal Spaß. Und wenn man das macht, schärft man das Konzept noch und so weiter, ne? Aber habe ich gerade witzigerweise heute abgegeben an für das nächste große Video, ja.
Nicht super spannend. Ich meine, Gamma und so, die heißen, und auch ChatGPT kann ja auch schon Slides erstellen, aber das funktioniert
Ja.
nie wirklich. Es ist nie
Nee.
so, dass es wirklich auf dem Level, auf dem du und ich quasi unsere Erwartungshaltung haben, dass es da performt. Und dann im
Genau.
Endeffekt sind so viele Feedback-Loops, dass es im Endeffekt noch, es wird schon in ein, zwei Jahren besser werden. Aber ich finde das extrem interessant mit dem Grafiker. Das heißt, nimmst du wirklich einen externen oder jemand internen? Oder nimmst du wen
Ja,
auf
unsere Interne
die
sind jetzt zu ausgelastet. Also ich habe es jetzt wirklich extern einfach abgegeben. Jetzt in dem Fall klassisch einfach eine Upwork-Ausschreibung gemacht und jetzt gerade einfach drei Leute beauftragt, die ersten drei Slides einfach mal Probe zu bauen und dann entscheide ich basierend auf dem ersten Ergebnis, welchen ich dann nehme.
Das nehme ich mir mit, weil ich liebe, um ehrlich zu sein, so ein Slides basteln und das Konzept nochmal schärfen und so. Aber ich bin alles andere als ein Designer. Weißt du, ich bin halt einfach ein, ja, bin ein halbwegs kreativer Dude, aber ich bin meilenweit davon entfernt, Designer zu sein. Es gibt halt einfach Menschen, die es deutlich besser machen als ich und das für 150, 200 €. Und im Endeffekt, wir zwei präsentieren oft vor tausenden Leuten oder unsere Videos sehen hunderttausende Menschen, die sehen dann diese Slides. Und im Endeffekt bin ich wie so ein Gymnasiast, der halt da im PowerPoint rumklickt. Und es sind
Ja.
einfach Profis, die das besser machen.
Wir haben so 30 bis 100 Stunden Watchtime am Tag auf YouTube. Das ist halt, der Hebel ist groß genug, dass man sich das da irgendwie leisten kann.
Ja.
Ne? Aber ja, es fühlt sich erstmal irgendwie doof an, dafür 100 oder 200 € auszugeben. So, aber ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wir hatten schon mal einen Designer, der ist aber auch immer gut ausgelastet. Deswegen, also, wir gucken, dass wir uns da unseren Pool von Leuten noch mal ein bisschen erweitern.
Es gibt einen Mindset-Hack oder Mindset-Shift, den ich noch mitgeben möchte, und dann werde ich auch respektvoll mit deiner Zeit umgehen. Du hast schon so viele krasse Dinge gedroppt, mein Lieber, und ich weiß, du hast doch viele andere Dinge zu tun. Aber wenn du sagst zum Beispiel, hey, das fühlt sich dann irgendwie, ja, komisch an, soll ich dafür jetzt 150, 200 € ausgeben? Ich kann es ja selbst auch in ein paar Minuten zusammenstellen.
Ja.
Es gibt eine Sache, die mein Leben schon verändert hat, und zwar folgende Reflexion: wie in Mikro, so in Makro. Wie du eine Sache machst, machst du alles. Und ich sage mir das extrem oft in den letzten Wochen so: Soll ich jetzt wirklich wegen dem kleinen Furz, soll ich das jetzt wirklich in SOP bauen oder soll ich das wirklich in jemanden abgeben? Ja, weil so wie du eine Sache machst, machst du alles. Und wir zwei sind ja gerade beide aktiv daran, unseren Thema Vertrieb mehr und mehr von uns als Person auch zu trennen. Und das sind auch, es gibt Vertrieb. Klar, Vertrieb ist halt im B2B unendlich viele Touchpoints. Also unendlich nicht, aber viele Touchpoints. Es ist selten ein Call, fertig. Es ist, was passiert davor, was passiert danach, was wird schon im Call, Automations davor, etc. Und ich bin jetzt wirklich im Thema Vertrieb so, dass ich mir denke, okay, es gibt schon, klar, es ist die Mastermind von Patrick Wind. Klar. Es gibt schon Dinge, die ich machen darf und die man wahrscheinlich auch nicht ganz zu
Voll,
100
ja.
Prozent von mir trennen darf. Aber es gibt so unendlich viele Substeps davor und auch viele danach, die eben schon abgebbar sind. Und da denke ich mir jetzt wirklich so, muss diesen einen Touchpoint, muss den ich machen oder kann ich den abgeben? Also wie ein Mikro, so ein Makro. Wie du eine Sache machst, machst du alle.
Ja, absolut. Ich frage mich, also, ich glaube, das Problem, also man darf sich da ein bisschen selbst erkennen. Also ich bin schon jemand, der gerne selber auch Sachen mal umsetzt. Also einfach, weil ich glaube, ich kann das auch einfach gut, ja, ehrlich ist. Und es gibt halt dann in dem Moment einem halt so einen Endorphinschub. Ja, ich habe irgendwie was gemacht, ne, geil, habe ein fertiges Ergebnis, ja, habe mal irgendwie was handwerklich gewerkelt. Ist halt irgendwie geil, weil das Problem ist, wenn du, je mehr man ja rauskommt aus dem Operativen, desto weniger habe ich so diese Instant Gratification, oder wie man es jetzt, fällt mir gerade kein besseres deutsches Wort für ein, nehme ich jetzt den Anglizismus, aber das hast du halt immer weniger. Und dann, also ich versuche dann immer mir zu fragen, also mir, ich versuche mal mir zu fragen, wie soll mein Aufgabenbereich in irgendwie einem Jahr aussehen? Ja, und in einem Jahr macht doch, also, ne, ich muss ja jetzt nicht unbedingt beispielsweise Folien bauen, ja? Also darf ich doch jetzt daran arbeiten, dass das irgendwie eine andere Person für mich machen kann, damit ich halt in einem Jahr so weit bin. Das Problem ist immer, wenn du das in einem Jahr geschafft hast, dann merkst du gar nicht, wie geil das eigentlich ist, dass du das geschafft hast. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, wir waren ja mal zusammen in Berchtesgaden und wenn du so eine Wanderung machst, dann ist es so, du rennst die ganze Zeit berghoch. Wenn du eine gute Kondition hast, ja, dann fühlt sich das auch eigentlich ganz okay an, aber du merkst einfach gar nicht, was du gemacht hast. Aber was immer wichtig ist, wenn du dann mal so nach einer Stunde so irgendwie zurückschaust und dann siehst du, boah, scheiße, Alter, mein Parkplatz, der ist ja so weit weg. Ja, das heißt, du merkst dann halt erst, was du schon alles geschafft hast. Und ich glaube, sich immer mal wieder, in welchem Rhythmus man das auch immer macht, ob man es monatlich, quartalsweise, halbjährlich macht, sich zu fragen, hey, wie war mein unternehmerischer Alltag oder mein Leben vor irgendwie einem halben Jahr? Was habe ich denn schon wirklich geschafft? Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Ich glaube, man darf nicht 50% zurückgucken und 50% nach vorne schauen. Da wird man vielleicht auch ein bisschen faul, weil dann sieht man alles, was man schon alles geschafft hat. Aber ich glaube, so 80% nach vorne oder auch mal nach oben schauen, so nach dem Motto, boah, was haben denn andere krasse Leute auch schon alles geschafft? Was habe ich noch nicht erreicht? Aber man braucht diese 20% zurückgucken, um die Energie zu haben und die Erkenntnis zu haben, was man schon alles geschafft hat. Und dann, um dann wieder die Energie zu haben, noch weiter voranzugehen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst verfällt man, also sonst hält man zu sehr fest an diesen kleinen Dingen, die man mal eben schnell macht, weil es irgendwie geil ist, dass man dann was geschafft hat. Aber es ist eigentlich unnötig und unsinnig, dass man das mal eben schnell macht.
Absolut. Bill Gates hat immer gesagt, Leute, also people overestimate what they can achieve in one year, but highly underestimate what they can achieve in 10 years. Das hat er auf einen anderen Scope nochmal gepackt. Also klar, dass man sich wirklich alle paar Monate, alle Jahre nochmal zurückschaut. Ich habe das bei mir ganz natürlich von Event zu Event, also immer so im 3-Monatstakt. Und wenn wir dann wieder an die gleiche Location zurückkehren, also wie gesagt, wenn ich Ibiza 2023 mit Ibiza 2025 vergleiche, ich meine, ich habe halt jetzt eine richtig krasse Eventagentur an Bord, die im Prinzip das Event-Thema für mich übernimmt, die Event-Orga und Event-Logistik. Und vor 2 Jahren habe ich das selber gemacht. Ich habe einen COO, der ganze Teilnehmermanagement übernimmt. Ich habe einen Speaker-Manager, der mit den Speakern kommuniziert, etc. Ich habe ein Sales-Team. Ich habe das alles selber gemacht vor 2 Jahren. Ja. Weißt du? Das heißt, wenn man sich das wirklich mal so, muss man ja nicht nur einmal im Jahr, aber wirklich so im Quartal nochmal anschaut und vergleicht, das ist schon sehr wertvoll.
Ja, wir haben auch, wir treffen uns ja mit dem gesamten Team so 2-mal Minimum im Jahr, plus wir machen so 2-3 Kunden-Events im Jahr, da haben wir auch immer so diesen Checkpoint. Das ist schon immer ganz, vor allem wenn man auch so digital ist, ne? Dein Unternehmen ist ja auch im Grunde voll digital, dann fühlt man das halt selten, aber in solchen Momenten erlebt man das dann halt einfach nochmal.
Mega. Mein Lieber, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die richtig krassen Insights. Wie kann man mehr von dir lernen, wenn man sich denkt, boah, der Dr. Sebastian Decker, der ist eine absolute Koryphäe. Wir haben ja gar nicht über Google jetzt gesprochen, das Gast ist.
Ja, genau.
Wirklich Expertise, also du hast ja viele Expertisen, aber unter anderem halt Google jetzt bist du wahrscheinlich einer der krassesten Köpfe in ganz Europa. Vielleicht, wenn man über das mehr von dir lernen möchte, was habt ihr, 30 Stunden Watchtime am Tag auf YouTube?
Aber das ist, es war zuletzt, weil wir jetzt gerade die letzten 2 Monate nicht mehr so viel Fokus drauf hatten. Also Hochzeiten sind so bis zu 100 sogar. Das ist schon cool.
Das heißt, deinen YouTube-Kanal abonnieren, der ist Evolve oder Sebastian Decker?
Ich packe dir nachher mal den Link. Du musst immer Evolve Digital und Sebastian Decker eingeben. Ich gebe dir das nachher, vielleicht kannst du in die Shownotes reinpacken. Also auch spannend, vielleicht da noch ein Mini-Nugget. Also wenn wir einen richtig dicken Guide veröffentlichen, so wirklich ohne Hemmung alles Mögliche raushauen, sind meistens die Videos, die am besten funktionieren, und dann haben wir halt auch die besonders hohe Watchtime. Ich kriege nicht mit, wie viele sich daraus was abgucken und wie viele Agenturen uns dann anfangen zu kopieren, aber am Ende ist es wurscht, der Markt ist am Ende groß genug für alle. Von daher, wenn es ums Thema Google Ads, ums Thema E-Commerce, ums Thema Shop-Optimierung gehen soll, dann würde ich sagen, unser Podcast und entsprechend YouTube-Kanal ist da, glaube ich, die beste Adresse. Und sonst, wenn es sonst persönliche Fragen gibt, ich würde sagen, Instagram oder LinkedIn ist eigentlich die Kanäle, wo ich persönlich am aktivsten bin.
Mega, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr beeindruckend, was du und Lukas, was ihr über die letzten Jahre aufgebaut habt. Und nimm dich selbst beim Wort. Schau du auch gerne alle 3-6 Monate zurück, was ich so Schritt für Schritt immer entwickle.
Ja. Danke dir.
Sehr gerne. Danke für deine wertvolle Zeit. Alles Liebe.
Sehr gerne. Danke, Patrick.
Ciao, servus. Danke.
Ciao, ciao.